Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Abend. Wir berichten heute über den Saisonstart am Hessischen Staatstheater in Wiesbaden unter neuer Leitung, über die Versteigerung der Kunstsammlung des legendären Ausstellungsmachers Kaspar König, eine Art Lebenswerk, das selbst Geschichten erzählt, und über die Kulturszene in Beirut, die es derzeit fast nicht mehr gibt. Zuerst aber nach Berlin. Die letzten Meldungen über das geplante Freiheits- und Einheitsdenkmal, spöttisch Einheitswippe genannt, geben das wieder, was auf Baustellen in Deutschland gerade ständig passiert. Es wird noch teurer und es dauert noch länger. Schuld sind diesmal die Insolvenzen eines Zulieferers und eines Gesellschafters des Baukonsortiums. Kaum jemand hält das noch für einen Skandal, was auch ein bisschen skandalös ist. Unterdessen wird morgen die Juryentscheidung zur Gestaltung des Freiheits- und Einheitsdenkmals in Leipzig bekannt gegeben. Und die Geschichte, also die Geschichte, hat sich weitergedreht. Marion Amicht und Christoph Schäffer haben die Stimmen für das Denkmal in Berlin nochmal zusammengetragen und erzählen dessen Geschichte.
Wir schreiben das Jahr 35 nach der friedlichen Revolution in der DDR. Und eigentlich sollte heute im Zentrum der deutschen Hauptstadt ein Denkmal stehen für die Freiheit und die Einheit. Doch zu sehen ist nur eine Baustelle, worüber der ehemalige ostdeutsche Bürgerrechtler und frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse, SPD, ziemlich sauer ist.
Es ist tief bedauerlich und ärgert mich richtig, dass dieses Land nicht fähig und bereit ist, an das glücklichste Ereignis der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert mit einem Denkmal zu erinnern.
Seit 17 Jahren setzt sich Thierse für das Denkmal ein, das der Bundestag schon 2007 beschlossen hat. 2011 wurde der Siegerentwurf gekürt. Er stammt von der Stuttgarter Kreativagentur Miller und Partner. Bürger in Bewegung soll das Denkmal heißen. Eine riesige, begehbare Waagschale, in deren Mitte Menschen zusammenkommen, um sie, durch den Gang an die Ränder, gemeinsam in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Eine soziale Plastik, sagen die einen, die anderen spotten über die Einheitswippe. Die ehemalige Bürgerrechtlerin und Grünen-Politikerin Marianne Birtler findet die Idee des Denkmals gar nicht schlecht.
Ich habe keine Ahnung, ob das mal funktionieren wird, aber ich fand die Idee originell. Und ich finde auch den Anlass, eine Freiheitsrevolution und die deutsche Einheit, finde ich, bedeutend genug.
Marianne Birtler gehörte zu den Rednerinnen am 4. November 1989 auf dem Alexanderplatz. Zuvor war hier in Ostberlin, wo heute Schloss und Denkmalsockel stehen, die größte Protestdemonstration am Palast der Republik vorbeigezogen. Auch der Schriftsteller Ingo Schulze war damals dabei. Er fühlt sich aber von diesem Denkmalentwurf nicht geehrt.
Für mich hat es nicht viel damit zu tun, was da im Herbst 89 passiert ist. Das war ja doch eine ganz große Selbstermächtigung. Und was danach gekommen ist, das spielt ja natürlich auch eine große Rolle, dass es eben keine Vereinigung gegeben hat, sondern eben leider nur zu einem Beitritt gereicht hat.
Der Bau des Einheitsdenkmals wurde nach jahrelangen Genehmigungsverfahren 2016 gestoppt. Der Grund eine seltene Fledermausart, die den historischen Sockel bewohnte. Zweimal beschloss der Bundestag den Bau erneut. Es folgten ungeklärte Grundstücksfragen, noch mehr Auflagen und der Bau des Humboldt-Forums hinter der neu errichteten kaiserlichen Schlossfassade. Ingo Schulze kritisiert diesen Umgang mit der Geschichte.
Das an so einem Platz zu machen, wo man also den Palast der Republik abreißt und dann so ein Fake-Schloss aufbaut, wo kein Stein echt ist, ist eigentlich ein Überspringen von deutscher Geschichte. Also direkt aus dem deutschen Kaiserreich in die große Bundesrepublik.
Schon bevor es aufgestellt ist, scheint dieses Denkmal schlecht gealtert. Das Land hat andere Sorgen und der Ruf »Wir sind das Volk« klingt heute nicht mehr wie vor 35 Jahren, meint Marianne Birtler.
Wer heute von Einheit spricht oder von Zusammenkommen oder so, meint, glaube ich, inzwischen gar nicht mehr die Ost-West-Frage, sondern viel häufiger den Spalt, den es in der Gesellschaft gibt zwischen den Freiheitsfreunden und den Gegnern der Freiheit.
Marianne Birtler im Beitrag von Marion Amicht und Christoph Schäffer über das Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin. Das Hessische Staatstheater Wiesbaden startet in die Saison mit einem neuen Leitungsteam. Vorgänger Uwe-Erik Laufenberg hatte zuerst die Politik mit lautstarker Kritik an den Theaterschließungen wegen Corona aufgemischt. Es folgten massive Etatprobleme, interne Querelen darüber mit dem Verwaltungsdirektor und wieder Streit mit der Landesregierung, weshalb Laufenberg im Januar das Haus verließ. Jetzt also Dorothea Hartmann, die von der Deutschen Oper Berlin kommt, und Beate Heine, zuletzt stellvertretende Intendantin am Deutschen Staatstheater in Hamburg, als Team. Sie müssen Ruhe ins Haus bringen und mit einem nicht genau bekannten finanziellen Defizit umgehen. Ihr Programm? Das kulturelle Erbe befragen und das Theater für alle Schichten öffnen. Am vergangenen Wochenende starteten sie mit insgesamt 7 Premieren, die zum Teil gleichzeitig liefen. Christian Gampert hat immerhin 3 davon gesehen.
Das Theater nimmt sich in Wiesbaden seinen Raum. Am Eröffnungswochenende spielte man unter den Kolonnaden, auf Grünflächen, im Kurhaus, im Kurpark, im Museum und tatsächlich auch im Theater selbst, wo die Performance der Choreografin Doris Uhlich zu einem fulminanten Finale kam. Uhlich setzt nackte Körper von Laien in Szene. Das Casting für Wiesbaden folgte ganz offenbar den Kriterien der Diversität. Tanzen konnte fast keiner der Akteure, aber man sah zuckende, sich schüttelnde, wild aneinander klatschende oder sich auf den Boden werfende Körper, die in vielen Fällen alt, verrunzelt, gehandicapt oder sexuell nicht zuzuordnen waren. Die aber durch ihr Nacktsein zwischen den mitwandernden Zuschauern ein Habitat, einen sozialen Bereich schaffen, in dem die Regeln der Schönheitsindustrie nicht gelten, in dem aber das Abweichende und auch Monströse auf einmal normal wird. Der Mann ohne Unterleib, der von seinem Rollstuhl steigt und im Kurpavillon einen wiegenden Tanz aufführt, bei dem seine Brüste hin und her fliegen, bringt jeden Zuschauer in Verlegenheit. Hier wird so viel Privates, auch so viel Verletztheit, Stolz zur Schau gestellt, dass man nicht weiß, ob man hingucken möchte oder eher nicht. Dann eine Thomas-Bernhard-Adaption im Landesmuseum. Auch hier geht's ums Schauen. Der Musikwissenschaftler Reger, der ausgiebig gegen die Kunst ätzt, sitzt zwar wie im Roman Alte Meister vor einem Tintoretto, ist in der Hauptsache aber umgeben von konstruktivistischer russischer Kunst, die der sehr konventionellen Aufführung aber auch nicht auf die Sprünge hilft. Richtig zur Sache geht es erst mit Double Serpent, Doppelschlange, des Amerikaners Sam Max. Dessen Reise in die homosexuelle Subkultur setzt Ersan Montag mit zeitlupenhafter Suggestivität in Szene.
Will der kleine Bruder im Mund vom großen Bruder spielen?
Ja.
Aber nicht auf mir rumbeißen?
Nein, ich werde nicht auf dir rumbeißen. Ich werde dich verschlucken.
Die doppelköpfige Schlange ist der Titel eines Videospiels, dem die vom Stiefvater missbrauchte Hauptfigur anhängt. Die Personen bewegen sich zunächst in der Tat wie in künstlichen Videowelten, wobei die Bühne eine surreale Mischung aus Krankenhaus, Wellness-Oase und Lasterhöhle bildet.
Du wirst mir leicht runtergehen.
Okay. Oh. 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 Ah.
Die explizite Sexualität und die Sadomaso-Anteile in der ziemlich länglichen Inszenierung sind eher nichts für das große Publikum. Die Hauptfigur Connor wird als Kind in den Keller gesperrt, wo der Stiefvater armen Schluckern Organe entnimmt, um sie reicheren Menschen zu transplantieren. Connor verarbeitet dieses Trauma, indem er nun selbst Lust am Schmerz empfindet und diesen aktiv sucht. Sein Partner im Erwachsenenleben, der Filmproduzent Felix, ist quasi ein Wiedergänger des Vaters, denn auch er steht unter Verdacht, Sexpartnern Organe entnommen zu haben. Die Inszenierung lotet sexuelle Grenzgänge in den Schmerz aus, unter Verwendung signalhaft blutroter Klamotten, musikalischer Drohkulissen und seltsamer Verirrungen in den Zweisamkeitskitsch. Wenn Connor in Wunden bohrt und sich von seinem Fantasiefreund Eric pantomimisch nehmen lässt, ist das mindestens so schräg wie das Pandemonium der Nacktheit, dass die Choreografin Doris Uhlich im großen Barockfoyer des Theaters infernalisch enden lässt. Die beiden Intendantinnen Dorothea Hartmann und Beate Heine wollen das Haus ausdrücklich für die ganze Stadt öffnen, also nicht nur das betuchte Wiesbadener Publikum behalten, sondern auch die ärmeren Schichten und die Jugend erreichen. Ob das mit diesem Programm gelingt, ist fraglich.
Christian Gampert über den Neustart am Hessischen Staatstheater in Wiesbaden. Kaspar König war einer der wichtigsten Ausstellungsmacher Deutschlands. Er war unorthodox, antihierarchisch, mutig und deshalb schon zu Lebzeiten eine Legende. Der langjährige Direktor des Kölner Museum Ludwig ist am 9. August im Alter von 80 Jahren gestorben. Und wie könnte es anders sein? Er hat im Laufe seines Lebens eine umfangreiche Kunstsammlung zusammengetragen, die auch von seiner Persönlichkeit durchdrungen ist, denn König pflegte intensive Freundschaftsbeziehungen zu vielen Künstlern. 600 Werke hat er noch zu Lebzeiten beim Kölner Auktionshaus Van Hamm eingeliefert. 250 davon kommen heute ab 18 Uhr und morgen unter den Hammer. Mit The Kaspar König Collection, His Private Choice, ist die Auktion überschrieben und Claudia Dichter berichtet.
Ich bin vollkommen unsentimental. Ich freue mich, wenn die Sachen alle irgendwie dann. Und hat da früher nie an sowas gedacht.
Das sagt Kaspar König in einem kurzen Film, der im Kölner Auktionshaus Van Hamm zu sehen ist. König führt darin durch sein Berliner Zuhause. Die ganze Wohnung ist voll mit Kunst. Bilder hängen in einer wilden Petersburger Hängung neben Fotografien und Zeichnungen, dazwischen Skulpturen. Hier bekannte Namen der Konzeptkunst wie Onkavara, da Arbeiten von Unbekannten, dazwischen eine Zeichnung von Caspar David Friedrich. Gleich am Eingang ein liegender Frauenakt von William Copley. Vom Großmeister der Popart Klaas Oldenburg steht eine Skulptur in der Ecke. Im Esszimmer hängt oben an der Decke eine rote Girlande von Thomas Schütte.
Die Kunst hing eigentlich überall.
So seine Frau, die Künstlerin Heidi Specker. Sie erinnert sich an den Tag im Juni, als alles in Kisten gepackt und abtransportiert wurde.
Das hatte dann auch so eine Leere, aber mein Mann hat das unheimlich erleichtert. Der war echt befreit, hat er auch gesagt.
Kaspar König hatte bereits Ende 2023 dem Kölner Museum Ludwig, das er 12 Jahre lang leitete, 50 Werke geschenkt. Da er sehr krank war, entschied er Anfang 2024, die Sammlung versteigern zu lassen. Renate Goldmann, Direktorin von Van Hamm Art Estate.
Ihn hat besonders begeistert, die Sachen jetzt dann in Gänze einmal zu sehen, also dass wir eben eine Ausstellung machen. Und ihn hat auch begeistert, dass die Werke ihren eigenen Weg gehen. So hat er sich ausgedrückt.
Wie die Ausstellung zur Auktion und der begleitende Auktionskatalog aussehen sollen, das konnte König noch vor seinem Tod mit Renate Goldmann besprechen. So sind jetzt Werke von 179 Künstlerinnen und Künstlern bei Van Hamm zu sehen. Eine rot-grün-gelb schimmernde, kompakte Skulptur von John Chamberlain, Fotografien von Candida Höfer, erotische Tuschearbeiten des Symbolisten Max Klinger, eine Bleistiftzeichnung von Caspar David Friedrich. Vieles davon hat König gekauft, auch um Kunstschaffende zu unterstützen. Er hat einiges von befreundeten KünstlerInnen geschenkt bekommen und er hat Kunst auch getauscht. Sehr oft haben die Werke mit seinem Lebensweg zu tun, mit Stationen seines Schaffens in New York, in Frankfurt, in Köln und Berlin. König hat in die Breite, nicht in die Tiefe gesammelt, aber jedes Kunstwerk spiegelt sein Denken und zeigt, was für ein neugieriger und humorvoller Geist er war. Nicht umsonst wollte er ein Bild von Sigmar Polke auf dem Cover des Auktionskatalogs haben. Meisterwerk als Ramsch versteigert. Eine löchrige Leinwand mit eben diesem Titel drauf.
Es steht eben für alles das, wie Kaspar König gedacht hat und auch gearbeitet hat. Ohne Barriere, gegen den Akademismus, für ein freies Arbeiten und Ausstellungsmachen.
In der Auktion kommt das Bild für einen Schätzpreis zwischen 30.000 und 50.000 Euro unter den Hammer. Das liegt im mittleren Preissegment. Das teuerste Werk ist ein rotes Date-Painting des Konzeptkünstlers Onkavara. May 7, 1967 steht in weißen Lettern auf rotem Grund. Es ist eine der frühesten Arbeiten aus dieser Werkserie. Schätzpreis 500.000 bis 700.000 Euro. Ein anderer Onkavara, den der Künstler seinem Freund Kaspar König zum 60. Geburtstag geschenkt hat, ist mit 200.000 bis 300.000 Euro taxiert. Im Auktionskatalog, der auch online zugänglich ist, sind neben technischen Daten und Schätzpreisen der jeweiligen Arbeiten auch viele Anekdoten zu den Werken und Fotos von Kaspar König zu sehen. Das passt, denn auf der einen Seite ist das, was heute und morgen in Köln unter den Hammer kommt, eine ganz normale Auktion. Aber, so der Kunstmarktexperte Günter Herzog, der den Katalogtext über Kaspar König als Sammler geschrieben hat.
Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Versteigerung eines gesamten Lebens.
Claudia Dichter über die Kunstsammlung des Kurators und Ausstellungsmachers Kaspar König. Raketenangriffe aus dem Süden des Libanon auf Israel gehören dort fast zum Alltag. seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres, dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, kämpft das Land eigentlich an zwei Fronten, greift zuletzt gezielt Stellungen der Hisbollah an, auch in Wohnvierteln, liquidiert deren Anführer und Kommandeure und startete heute Nacht eine Bodenoffensive. Im Libanon spricht man von der 4. Invasion Israels. Mehr als 1 Million Menschen sind bereits im Land auf der Flucht. Über die Kulturszene in der libanesischen Hauptstadt Beirut vor und nach dem 7. Oktober habe ich mit Birgit Schäbler gesprochen, Professorin für die Geschichte Westasiens an der Universität in Erfurt. Sie hat 6 Jahre lang in Beirut gelebt, war bis 2022 Direktorin des Orient-Instituts dort und schreibt gerade auch ein Buch über die Stadt. Mich hat interessiert, was sie in den letzten Tagen aus der Kulturszene dort gehört hat.
In den letzten Tagen höre ich nichts aus der Kulturszene Beirut, was sich eben einreiht sozusagen in die Reaktion des ganzen Landes. Also da ist Schockstarre, da ist Depression, Panik, Angst. Auf Facebook und WhatsApp sind die Icons, also die Bilder, mit denen man sich vorstellt, einfach nur schwarze Farbe bei ganz vielen und das schon länger. Und alle Künstler und Künstlerinnen und Teile der Zivilgesellschaft sind im Augenblick wirklich auch damit beschäftigt, Relief, also Hilfe zu organisieren für die vielen Geflüchteten, die jetzt ja zum Teil auf den Straßen in Beirut, am öffentlichen Strand, im Freien kampieren, bis man sie irgendwo unterbringen kann. Und da geht, glaube ich, ganz viel Kraft gerade der gesamten Kulturszene hin.
Dabei ist es ja gar nicht so lange her, da gab es tatsächlich eine sehr aktive Kulturszene in der Hauptstadt. Wie sah die aus?
Ja, die ist eigentlich schon lange immer sehr aktiv, aber eine künstlerische Explosion fand wirklich statt in der Volksbewegung Oktober 2019, die also 3 Monate lang die Libanesen, und zwar alle Libanesinnen und Libanesen, und auch nicht nur die in Beirut, auf die Beine gebracht hat und auf die großen Plätze gebracht hat, die gegen die Krisen im Land, die damals noch gar nicht so ausgeprägt waren, wie sie es jetzt sind, demonstriert haben. Und da fand sehr viel aktivistische Kunst statt. Also es gab Murals, es gab Musik, es gab Tanzaufführungen und natürlich aber auch sehr, sehr viele Diskussionen. Das wurde dann in der Corona-Pandemie erstickt. Und am 4. August 2020 gab es ja die ganz große, massive Explosion im Hafen, die dann auch Viertel getroffen hat, in der eigentlich so eine Künstlerszenerie war.
Und wie hat sich das ausgewirkt und was sehen Sie heute als Reaktionen auf diese riesige Explosion?
Ja, das ist das, worauf die Libanesen immer sehr stolz sind. Die bauen wieder auf, Resilience, die einen. Die anderen, und das hat wirklich das Land auch schwer getroffen, gehen weg. Also man könnte fast schon von so einem Artistic Brain Drain auch sprechen, weil doch sehr viele Künstler dann und Kulturschaffende das Land verlassen haben und in die Metropolen der Welt gegangen sind, wenn sie das denn konnten.
Wie würden Sie, Frau Schäbler, die Kunstszene, die Kreationen der Künstlerinnen und Künstler im Libanon charakterisieren?
Ja, die Kunst ist eine sehr politische. Und aus meiner Sicht muss sie das auch sein, denn sie erfüllt Funktionen, die der Staat eben nicht erfüllt. Also zum Beispiel, obliegt es wirklich der Kunst, die Erinnerungsarbeit, auch noch die Erinnerungsarbeit aus dem Bürgerkrieg an den Bürgerkrieg zu leisten. Bis heute. Und das äußert sich in vielen verschiedenen Kunstformen auch. Es äußert sich im Theater, das äußert sich natürlich in der Malerei, das äußert sich auch sozusagen in der Architektur. Also es gibt ein Kulturzentrum, das gleichzeitig ein Ort der Erinnerung ist, Beit Beirut, von einer Frau namens Mona Halak, also die sozusagen ihr Lebenswerk, dieses Gebäude nach dem Krieg zu retten und eben durch private Initiative in ein Haus der Erinnerung, aber eben auch in ein Haus der Begegnung umzuwandeln. Das gibt es nicht so oft. Und das ist eben immer alles privat organisiert.
Wie hat denn die Kunstszene in den letzten Wochen und Monaten ausgesehen? Also vor dem 7. Oktober letzten Jahres?
Vor dem 7. Oktober. Ja, vor dem 7. Oktober, da gab es Initiativen, wie zum Beispiel, das gibt es schon länger, aber das war da sehr aktiv, wie zum Beispiel das neue Beiruter Museum, also Beirut Museum of Art, BEMA, heißt das. Das ist ein ganz modernistisches Gebäudeprojekt, das die Sammlung des libanesischen Kulturministeriums an Gemälden aufnehmen soll und mal zeigen soll. Eigentlich sollte das 2026, glaube ich, eröffnen. Aber davon höre ich jetzt eigentlich gar nichts mehr seit dem 7. Oktober. Es gibt so eine Bewegung, die heißt auch Emerging Artists. Das sind jetzt junge Künstler und Künstlerinnen, die sehr viel Theater, also Straßentheater machen, die Theater machen in den Flüchtlingslagern, die eben wirklich engagierte Kunst machen. So wie jetzt auch eigentlich, das muss man schon sagen. Also es gibt immer noch die Ausstellungen. Es hat im September, so kurz vor dem 7. Oktober, da gab es so ein Revival eigentlich in auch Küchenkultur, ne? Und ökologischer Kultur, wo man das verbindet. Also Ökologie, Film, Diskussion, Kunst. Das gab es alles, das gibt es jetzt auch noch, aber das wird alles überlagert ganz stark von dem Krieg jetzt.
Birgit Schäbler von der Uni Erfurt war das, die ehemalige Direktorin des Orient-Instituts in Beirut, zur Kulturszene vor und nach dem 7. Oktober 2023 im Libanon. Italien ist Gastland auf der Frankfurter Buchmesse. In Zeiten einer rechtspopulistischen Regierung in Italien ein Umstand mit viel Protestpotenzial. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Schon vor Monaten hatte sich Protest sowohl in Italien als auch in Deutschland geregt, weil unter anderem der Journalist und Autor Roberto Saviano nicht zur offiziellen Delegation des Gastlandes Italien gehört. Vermutlich, weil er eine der prominentesten Stimmen nicht nur gegen die Mafia, sondern auch gegen Giorgia Meloni ist. Die Buchautorin Birgit Schönau, die seit vielen Jahren in Italien lebt, ordnete das bei uns in der Sendung so ein.
Es soll ja in Frankfurt das sogenannte neue Italien erzählt werden, nämlich das nationalkonservative Italien der Giorgia Meloni. Und das sieht man eben auch in der Kommission, die da gebildet worden ist, um den neuen Kommissar in Frankfurt, Mauro Mazza. Das ist ein 69-jähriger Rai-Journalist, mittlerweile dort in Pension, aber immer noch ein häufiger Talkshow-Gast. Und er vertritt in diesen Talkshows tatsächlich oft ziemlich extreme Positionen, zum Beispiel gegen Roma, gegen Homosexuelle, gegen die ihn beunruhigende demografische Krise, also den Rückgang der Geburtenrate in Italien. Er sagt, Europa muss seinen Sinn für Religion wiederfinden. Und das ist in der Tat schon sehr seltsam, welche Personalpolitik da betrieben wird.
Zur offiziellen Buchmessendelegation gehören jetzt also Autorinnen und Autoren, die teilweise weit rechts stehen. Der Schriftsteller Paolo Giordano initiierte daraufhin einen offenen Brief, den mit ihm 40 Schriftstellerinnen und Schriftsteller unterzeichneten und in dem sie der Regierung Machtmissbrauch und Zensur vorwarfen. Der Autorenverband Pen Berlin hat nun in Zusammenarbeit mit den Unterzeichnern ein eigenes Italienprogramm auf der Buchmesse aufgestellt, bei dem Roberto Saviano, Paolo Giordano, Francesca Melandri und andere zu Wort kommen, unter anderem zum Thema Schreiben in illiberalen Zeiten. Die Frankfurter Buchmesse beginnt am 16. Oktober. Alle 3 Jahre soll sie stattfinden, die von der Kulturstiftung des Bundes ins Leben gerufene Tanztriennale. Seit heute steht auch die künstlerische Leitung fest. Die Dramaturgin Monika Gillette und die Tanzkuratorin Guenxinyi Chang teilen sich die Aufgabe als Doppelspitze. Die Tanztriennale ist aus dem Tanzkongress hervorgegangen, den es von 2006 bis 2022 gab. Das Festival soll laut Kulturstiftung aktuelle Tendenzen des zeitgenössischen Tanzes sichtbar machen, ein neues Publikum gewinnen und den Fachaustausch innerhalb der Sparte ermöglichen. Die erste Ausgabe findet 2026 in Hamburg statt. In Deutschland hält die Bildungspolitik nicht allzu viel von den Fächern Kunst und Musik. Jedenfalls wird die Unterrichtszeit immer mehr gekürzt. Dass das ein großer Fehler ist, zeigt ein Fall in Italien, wo ein Schüler im Kunstunterricht Bilder von Pablo Picasso studierte. Und dabei fiel dem jungen Mann auf, dass ein sehr ähnliches Bild im Wohnzimmer seiner Eltern hängt. Und tatsächlich, das Gemälde trug die typische Picasso-Unterschrift. Experten bestätigen die Echtheit des Bildes und schätzen den Wert auf mindestens 6 Millionen Euro. Der Vater des Schülers, ein Trödelhändler, hatte das Bild, das die Picasso-geliebte Dora Maar zeigt, in den 60er Jahren in einem Keller auf Capri gefunden.
Danke, Anja Reinhardt. Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten hören Sie in den Informationen am Abend unter anderem das Aktuellste zur Lage in Israel und im Libanon und zum neuen NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.